Weihnachten bei uns daheim. Wenn die wuchtigen Axtschläge der Holzhauer durch das Haus schalten, das Deputatholz in der bis oben hin vollen Scheune zu Brennholz zerkleinert wurde, begann für uns die Weihnachtszeit. Frost lag in der Luft und die ersten Schneeflocken flogen. Damit das große Forsthaus warm blieb, mussten viele Öfen versorgt werden. Daher hatte einer von uns Kindern abwechselnd Ofendienst. Körbeweise schleppten wir die frisch gehauenen Buchenscheite von der Scheune in die Zimmer und versorgten die wunderschönen gusseisernen Öfen mit dem allzu schnell abbrennenden Heizmaterial. Diese alten Öfen aus der Lars-Verkals-Hütte Wittgenstein waren ein- und zweistöckig, hatten im ersten Stock herausnehmbare Ringe, um den Wasserkessel hineinzusetzen oder den Kaffeetopf darauf zu stellen. Im oberen Fach konnten Kaffeekanne, Milch oder sogar Essen gewärmt werden. Wir Kinder bereiteten uns gerne Bratäpfel im Wohnzimmerofen. Die Ofenplatten hatten herrliche Bildreliefs, meist biblischen Inhalts. Bei strenger Kälte waren drei solcher Öfen, der riesige gusseiserne Küchenherd, die beiden grünen Kachelöfen und gegen Abend auch noch die Schlafzimmeröfen und das Bad zu bedienen. Wer dann von uns Ofendienst hatte, war ständig mit Holzschleppen beschäftigt, denn wenn der letzte Ofen bedient war, war der erste in der Reihe schon wieder heruntergebrannt. Das Holzfeuer strahlte wohlige Wärme aus und ein harziger Holzduft durchzog das Haus. Ende November brachten die Holzhauer Tannengrün mit für den Adventskranz, der von uns gemeinsam auf unseren großen Eisenreifen, mit dem wir im Sommer Reifentreiben spielten, geflochten wurde. Ich entwickelte besonderes Geschick und habe, als ich etwas älter war, immer den großen Kranz alleine gebunden. Er wurde im Treppenhaus aufgehängt und schmückte die Diele. Jeder, der zur Haustür hereinkam, war von dem Anblick des wunderschönen großen Adventskranzes gefangen und sog tief den herrlich würzigen Waldduft ein. Auf der Konsole des großen Dielenspiegels stand ein Krug mit Fichtenzweigen, voll mit Zapfen behangen, die sich im Spiegelbild verdoppelten. In jedem Zimmer gab es Vasen voller Tannengrün mit selbstgebastelten Strohsternen geschmückt. Dazu kam am Barbaratag, dem 4. Dezember, geschnittene Barbarazweige. Ich holte sie von den wilden Kirschbäumen im Obstgarten, wässerte sie im warmen Wannenbad, damit sich die Blütenspelzen lösten, und stellte sie bis kurz vor dem Fest oben auf den warmen Kachelofen im Esszimmer. Immer wieder sprühte ich sie mit lauwarmem Wasser und füllte auch Wasser nach. Und, oh Wunder, langsam öffneten sich die Knospen zu schneeweißen, zarten Kirschblüten. Die Leute im Dorf erzählten, dass damit Glück und sogar eine Braut ins Haus einziehen würde. In den ersten kalten Dezembertagen war Schlachtfest. Tage vorher schlich ich mich in den Schweinestall mit besonderen Leckerbissen für unser Schwein Agathe. Als dann der Schlachttag kam, der Metzger das quiekende Schwein in den Hof zog, verkroch ich mich unter die Bettdecke. Doch als das geschlachtete Schwein an der Leiter hing, der Fleischbeschauer in seinem Mikroskop nach Trichinen suchte, trieb mich die Neugier herbei. Ich wollte unbedingt auch durch das interessante Mikroskop schauen und ebenso gern war ich beim Wurstmachen dabei, wenn die gewaschenen Därme über die Wurstmaschine gezogen und mit der Wurstmasse gefüllt wurden. Im kupfernen Waschkessel kochten dann diese Würste, ebenso der Quellspeck, die Backen des Schweins, den wir kalt auf Senfbrot besonders gerne aßen. Zum Abendessen gab es eine große Schlachtplatte und dazu die herrliche Wurstbrühe. Den Nachbarn musste ich Kannen voll Wurstbrühe, gefüllt mit Leber- und Blutwürstchen, als Dank für gute Nachbarschaft bringen, wie sie es ebenfalls taten, wenn sie schlachteten.